Der heutige Werbepartner dieser Podcast-Folge ist Cavalio. Cavalio hat alles, was das Reitsportherz begehrt, insbesondere in Bezug auf Reitsportmode und Pferdeequipment. Mit dem Code INKE bekommt ihr ganze 10% auf alles und 5% auf den Sale-Bereich im Onlineshop cavalio.de. Unser Code INKE ist so lange gültig, wie du dieses Intro hörst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge.
Moin moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis, Inke ist auch wieder am Start. Wir sind wieder zurück.
Ja, wir hatten eigentlich vorgehabt, schon eher eine Podcast-Folge aufzunehmen und wir haben es sogar auch gemacht. Allerdings haben wir uns dazu entschieden, diese Podcast-Folge nicht online zu stellen, weil sich etwas geändert hat. Beziehungsweise etwas, womit wir gar nicht gerechnet haben, und jetzt haben wir quasi eine verschollene Podcast-Folge.
Ganz genau. Wir wollten tatsächlich ja das neue Pferd vorstellen, Finchi, die Stute. Das kam aber leider dann nicht zustande, weil sich da was ergeben hat, was durch unsere Reichweite über Social Media tatsächlich rausgekommen ist, wovon weder wir noch die Besitzerin was wusste. Und so hat sich was herausgestellt, ja, wo eigentlich keiner mit gerechnet hat, wo es aber leider dann am Ende nicht mehr für uns in Frage gekommen ist. Also echt eine verrückte Story. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Gleichzeitig hatten wir dann natürlich zu dem Zeitpunkt keine Folge, die wir aufgenommen haben. Wir hatten nämlich eine Folge 45 Minuten aufgenommen, die wollten wir dann eigentlich starten. Dann hatte ich letzte Woche noch Geburtstag, da haben wir es auch nicht geschafft, weil wir noch Besuch bekommen haben. Und jetzt sind wir aber wieder am Start.
Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
und Dennis
als Team Leo.
Und ihr wisst es, wir sagen wieder, wir machen regelmäßig den Podcast und ziehen durch. Aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, mit den Pferden passiert immer so unglaublich viel. Und oft müssen wir uns dann entscheiden, nehmen wir die Podcast-Folge auf oder kümmern wir uns um die Pferde oder machen das und das mit den Pferden. Und dann wisst ihr natürlich selber, alle die, die auch Pferdebesitzer sind, gehen natürlich die Pferde vor.
Ja, und jetzt ist natürlich die große Frage, wird irgendwann jetzt noch ein anderes Pferd kommen?
Genau, also tatsächlich haben wir die Anzeige weiterhin online und schauen so ein bisschen, was rauskommt. Und wenn es da konkretere Informationen gibt und irgendwas Spannendes passiert, dann werden wir euch natürlich sofort darüber berichten. Das macht natürlich auch mega Spaß und ist natürlich eine ganz, ganz spannende Zeit, vor allem wenn man dann ja auch jetzt Pferde und auch Besitzer kennenlernt. Wobei uns die aktuelle Situation sehr, sehr zu schaffen macht, tatsächlich, denn es ist auch noch ein Herpesvirus ausgebrochen in der Pferdebranche und das ist natürlich jetzt unglaublich. Also jetzt hatten wir teilweise ja irgendwelche Einschränkungen durch Corona, die werden gerade gelockert, die Zahlen steigen aber auch wieder. Jetzt auch noch das Herpesvirus bei den Pferden, was in Valencia auf dem internationalen Turnier quasi ausgebrochen ist und da ja mittlerweile auch, glaube ich, sogar über 10 Pferde schon dran gestorben sind, was natürlich unglaublich traurig ist. Aber da kann man auch mal sehen, natürlich, wie globalisiert auch schon der Reitsport ist, dass dann auf so einem internationalen Turnier sowas passiert und mehr oder weniger in ganz Europa alle Pferdeveranstaltungen deswegen abgesagt werden müssen.
Ja, das ist schon echt ein Wahnsinn. Und ja, jetzt hält uns das im Moment auch so ein bisschen im Atem, weil wir auch grundsätzlich hier ja alle Turniere abgesagt sind, wir jetzt auch so weiter keine anderen Pferde angucken können. Wobei wir ja eigentlich eine lange Liste hätten, ne?
Ja.
Was wir alles machen wollen, gerade auch so mit Turnierreiten. Das ist echt schade.
Allerdings ist ja jetzt bis zum 28.03. vorerst alles abgesagt. Und unsere Hoffnung ist tatsächlich jetzt ein bisschen, dass es dann im April weitergeht. In einigen Bundesländern, auch angrenzend zu unserem Bundesland, war es ja auch vor diesem Herpesausbruch möglich, als Amateur Turniere zu reiten. Und aus dem Grund sind wir eigentlich ganz gute Dinge, dass wir demnächst mit Samurai wieder starten können. Denn er ist absolut in Topform und das müssen wir auf jeden Fall ausnutzen.
Ja.
Er wird ja dann auch in näherer Zukunft, in ein paar Wochen, wird er ja auch zurückgehen zur Besitzerin. Der ist ja immer nur im Winter bei uns, quasi im Wintertrainingslager, und im Sommer arbeiten und reiten wir ihn ja bei sich zu Hause, weil die es da auch total schön haben. Aber aus dem Grund, weil er jetzt ja gerade wirklich so, ja, mehr oder weniger perfekt vorbereitet ist, wollen wir natürlich wirklich schauen, dass wir da jetzt alle Möglichkeiten haben und noch mindestens einmal losfahren können.
Also da bin ich echt super aufgeregt und hoffe, dass das zustande kommt. Denn ja, wir sind jetzt noch fleißig am Trainieren. Ja, ich kann das ja so sagen, aktuell üben wir für die Klasse S, also die S-Lektion. Und bislang klappt auch alles sehr gut. Jetzt ist nur noch die Galopp-Piorette, wo wir einfach noch mehr Kraft brauchen, damit die wirklich gelingt. Und da sind wir im Moment dran. Ja, und ich versuche das natürlich jetzt alles mitzunehmen, dass wir das schaffen. Aber Samurai macht eigentlich ganz gut mit. Er versteht es auf jeden Fall sehr gut, was ja irgendwie auch total verrückt ist, weil er ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Gut, er ist jetzt noch nicht so alt, er ist auch noch total unverbraucht, aber dass er das trotzdem alles noch so versteht und so lernwillig ist, hat mich jetzt im Endeffekt doch auch ein bisschen überrascht, der Samurai. Also da schlummert auf jeden Fall noch einiges in ihm.
Spricht auf jeden Fall für ihn. Und in der Ein-Stern-S, die du jetzt hier übst und auch anpeilst, wird er die halbe Galoppiorette, genau, abgefragt. Und da bist du schon eigentlich sehr, sehr gut im Fokus. Alles andere läuft, Serienwechsel funktionieren auf Punkt. Also das steht alles. Es hängt jetzt tatsächlich nur noch an der Galopp-Piorette, die natürlich auch, muss man ja auch sagen, je höher man dann auch oder je länger man auf S-Niveau reitet, umso besser wird die, ne? Also teilweise haben wir wirklich welche, die sogar schon 2 oder 3 Sterne S Grand Prix reiten, auch immer noch Schwierigkeiten, dass zum Beispiel das Pferd wirklich den Durchsprung in der Galopp-Piorette erhält. Also viele machen das ja dann so mehr oder weniger so ein bisschen auf Punkt, aber dann überhaupt nicht mehr im Rhythmus. Aber es geht halt auch. Aber es ist natürlich schon eine Lektion, die ist schon natürlich sehr, sehr kraftaufreibend fürs Pferd. Ja. Auch für den Reiter, da muss die Abstimmung zwischen Reiter und Pferd so unglaublich gut passen. Das ist halt schon eine Lektion, die wirklich nur noch die wenigsten Pferde überhaupt beherrschen können, ne?
Ja, das ist schon eine Königslektion, kann man so sagen.
Ja.
Und das ist natürlich schon eine Herausforderung. Und ich glaube, es ist halt auch der schwierigste Schritt, sage ich mal, in der Ein-Sterne-S. Weil die Wechsel und so, ich finde, wenn du die Wechsel kannst, dann kannst du auch relativ schnell Serienwechsel reiten und. Aber die Galopp-Piorette ist halt nochmal eine ganz komplett neue Lektion, ne?
Ja, genau. Ja, und alle anderen Sachen, da kommt ja auch dann versammelter Schritt dazu, starker Galopp, starker Trab, Traversalen, Zickzack-Traversalen, Galopp-Traversalen, das funktioniert ja alles. Also das haben Inke und Samurai jetzt im Winter intensiv geübt. Und da hatten wir natürlich auch jetzt tolle Bedingungen, um das mit ihm zu üben. Also er wird, wenn ihr jetzt demnächst mal wieder ein Trainingsupdate von ihm seht, seht ihr auch teilweise bei Inke auf Instagram, da heißt sie ja in Leo Bo. Da kann man das immer sehr gut verfolgen. Du willst ja jetzt, weil man jetzt ja auch wieder offiziell trainieren darf, möchtest du natürlich jetzt das auch wieder vermehrt aufnehmen, dass du Trainingsupdates und so weiter hochlädst. Und da sieht man schon einen krassen Unterschied, jetzt sage ich mal, zum Herbst.
Ja, da sieht man auf jeden Fall einen riesengroßen Unterschied. Wenn ich daran denke, im Herbst war es ja wirklich so Anfang M, wo wir teilweise auch noch Wechsel und so verhauen haben und da noch gar nicht so sicher waren. Und jetzt hat er so viel Kraft und Ausdauer bekommen, das ist echt der absolute Wahnsinn. Also Anfang vom Herbst war es wirklich so halbe Stunde reiten und er war nass geschwitzt. Und jetzt kann ich teilweise wirklich eine Stunde gutes Training machen und er schwitzt kein Stückchen. Vielleicht ein bisschen in der Sattellage, aber er hat auf jeden Fall eine wahnsinnige Ausdauer und auch Kraft jetzt entwickelt, gerade durch das Galopptraining mit den Galopp-Piouretten, dass er da wirklich jetzt auch in der Hinterhand nochmal richtig Muskeln und so bekommen hat. Also, ich bin auf jeden Fall sehr glücklich über die Entwicklung und freue mich darauf, dass wir jetzt daran weiter üben dürfen. Und natürlich diese Perspektive zu haben, ist natürlich heftig, weil ich hätte auch nicht gedacht, dass wir das vielleicht mal so erreichen könnten oder dass wir darüber nachdenken könnten. Und jetzt hoffe ich natürlich sehr, dass die Umwelteinflüsse wie Viren uns da nicht wieder in die Karten spielen, ob Herpes oder Corona. Wir werden sehen. Auf jeden Fall werden wir irgendwie unsere Chancen nutzen. Wenn es irgendwo ein Turnier gibt, wo man hinfahren kann, dann sind wir da.
Auf jeden Fall. Auch wenn wir dafür weiterfahren müssen, das ist egal, weil es ist jetzt einfach ein Punkt gekommen, das muss man einfach wahrnehmen. Weil man weiß auch nicht, wie sich das dann über den Sommer entwickelt, wenn er auch wieder zu Hause steht, wo wir ihn natürlich nicht so intensiv betreuen können, wie es jetzt der Fall ist, weil jetzt sind wir ja wirklich fast 24/7 mit ihnen unterwegs und am Start. Das wird dann natürlich schon ein bisschen weniger wieder werden. Und aus dem Grund müssen wir wirklich schauen, dass wir da das Beste rausholen. Und wie du gerade schon gesagt hast, die fliegenden Wechsel zum Beispiel, die fallen einem jetzt mega leicht. Also das war ja deine absolute Angst, Angstlektion am Anfang und es war total schwierig. Mal ist er auch nicht richtig durchgesprungen oder in zwei Phasen und so weiter. Und jetzt ist es so, dass du das ja zur Lösungsphase mit einbaust. Also so entspannt ist das im Moment, ne? Also ja. Das ist schon richtig gut. Klar, es kann immer mal ein Fehler passieren, vor allem dann auch in der Prüfung. Dann kommt natürlich so ein bisschen die Aufregung noch hinzu. Dann muss es natürlich wirklich genau auf Punkt sein. Man muss wirklich das Gefühl dafür haben. Aber am Ende ist das, glaube ich, schon eine echt richtig gute Möglichkeit. Und deswegen werden wir das alles machen. Sobald wir die Möglichkeit haben, Enke, düsen wir los.
Ja, nee, und eine ganz interessante Beobachtung, die ich jetzt bei uns gemacht habe, das wollte ich jetzt nochmal kurz erzählen. Da sieht man auch mal, wie das alles zusammenhängt, denn wir sind jetzt wirklich, haben uns vorrangig auf den Galopp jetzt in den letzten Wochen fokussiert, um wirklich auch die Galopp-Piorette zu erarbeiten und sind halt ganz stark in diesen versammelten Galopp reingegangen und so, so dass er wirklich sehr stark auch Muskeln aufbaut. Und obwohl ich verhältnismäßig dann sehr wenig getrabt bin, ist es einfach so, dass durch die Galopparbeit sich der Trab so heftig verbessert hat, ja, dass gerade auch so Traversalen und so, dass das auch alles um zwei Klassen besser geworden ist. Einfach durch die Versammlung im Galopp und dem Galopptraining an sich, mhm, durch den Muskelaufbau. Das ist halt richtig krass. Da sieht man auch einfach mal, wie sehr ja alles miteinander zusammenhängt und dass man gar nicht, das finde ich auch so schön in der Dressur, gar nicht unbedingt die Lektionen an sich so stark üben muss, wie zum Beispiel, ich will jetzt meine Traversalen verbessern, meine Trapp-Traversalen, da denkt man vielleicht im ersten Moment, ah, da muss ich jetzt 10-mal am Tag Trapp-Traversale reiten.
Ja, bis aber zum Kotzen einfach die Traversalen üben und oft ist das sogar dann ein Fehler.
Das ist dann eher kontraproduktiv, dass man vielleicht ja eher im Galopp mal gucken muss, hier Muskeln aufbauen, Hinterhand stärken und dann wird es im Trapp auch alles einfacher. Ja, das war auf jeden Fall jetzt auch nochmal eine Beobachtung, die ich so an uns feststellen konnte. Und das finde ich halt auch irgendwie immer so cool, dass letztendlich dann auch sehr viel miteinander zusammenhängt und einfach dieses Zusammenspiel auch mega wichtig ist.
Das ist echt faszinierend, ne? Also inwieweit sogar auch jetzt die Ausbildungsskala vom Pferd und so weiter wirklich kommt. Und Versammlung steht ja schon ziemlich weit oben. Und da ist es ja aber so, sobald du die Versammlung ja hast, ist sowas wie Takt, Losgelassenheit und so weiter, kommt alles mit und zieht alles mit. Also das ist tatsächlich wirklich so. Ist natürlich schon, Samurai ist natürlich auch, was das angeht, so wie wir ihn da jetzt hingebracht haben, da wo er ist, schon ja wirklich ein Ausnahmepferd. Also der ist natürlich echt schon vom Potenzial unglaublich gut. Und das jetzt alles so mega gut zu bedienen ist von dir, ist natürlich echt schon richtig, richtig cool und tatsächlich auch einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn man jetzt andere Pferde reitet. Also ich bin letztens auch Samurai wieder geritten, haben wir auch mal ein paar Fotos gemacht. Also im Galopp, das ist schon beängstigend, muss man sagen. Du galoppierst mit dem, also ihr müsst euch das wirklich mal so vorstellen, du galoppierst mit dem und dadurch, dass er so über den Rücken läuft und dich so mitnimmt, klebst du im Sattel unbewusst. Also es ist schon fast gruselig, wie gut man sitzen kann, wie er ganz leicht quasi eine Zügelverbindung hält, aber nie zu weich wird, dass du das Gefühl hast, du hast gar nichts in der Hand, aber auch nie zu stark wird, sondern das ist einfach so in Perfektion. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist richtig, richtig heftig. Und das ist natürlich einfach durch diese intensive Arbeit, kommt das zustande, ne? Und man merkt auch richtig, wenn er dann auch so sauber über den Rücken gearbeitet wird, wie zufrieden der am Ende ist, wie ausgeglichen der ist. Also es ist wirklich total gesundheitsfördernd, wenn man das Pferd einfach richtig und reell reitet. Und das ist schon echt krass mit anzusehen. Also der hat überhaupt gar keine Probleme. Also sowas wie, keine Ahnung, eine Blockade, dass man Physiotherapeut braucht oder sowas, kommt gar nicht in Frage, weil der es einfach ja in Perfektion macht. Also schon echt heftig. Also so ein Pferd nochmal wieder als Youngster, das wäre schon echt ein Traum. Also ja. Und so müssen sich ja auch solche wie Jessica von Bredow Werndl und so fühlen, weil die haben ja von Samurai, haben die 10 oder 12 Pferde im Stall. Und das ist einfach mal nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt Bube, Charlie, andere Pferde. Also es ist schon heftig. Also da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Also das ist nochmal 3, 4, 5 Klassen besser. Das kann man gar nicht miteinander vergleichen.
Jetzt bin ich baff.
Ja, ist ja aber so.
Ja, ist so. Ja, das stimmt. Also klar, ich meine, es gibt auch noch bessere Pferde als Samurai. Samurai ist jetzt auch nicht das beste Pferd der Welt, ne?
Nee, aber der ist halt einfach dieses, mega rittig.
Dieses also, Gefühl, was du beschrieben hast, das ja. kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und das glaube ich auch, das ist letztendlich, ja, das denke ich dann auch manchmal so krass, ne? So müssen die sich jetzt auch irgendwie dann im großen Viereck fühlen, so halt, ne?
Es gibt ja aber auch viele Pferde, wo man richtig sieht, dass das natürlich schon so reingeritten ist. Mhm. Ne? Wenn die auf einmal so anfangen zu trampeln und so oder ganz großen Bergaufgalopp haben, sieht man aber richtig, dass das gar nicht so natürlich von dem Pferd ist, sondern dass das schon stark reingeritten ist, aber die natürlich auch total abliefern in den Prüfungen. Bei Samurai sieht das nie gezwungen aus, sondern das sieht bei denen immer harmonisch aus. Das finde ich auch krass. Er hat nicht den größten Galopp, er hat nicht die schönste Trabverstärkung, er hat eine gute Hinterhand, er hat aber auch nicht so eine Lampenaustreter-Vorhand, sondern das ist alles solide. Aber es sieht nie gezwungen aus und immer ganz handlich, harmonisch und immer richtig schön so im Gleichtakt. Mhm. Und oft hast du das ja wirklich bei den Pferden, die dann vielleicht auch so richtig zappelig sind, sag ich mal, dass die wirklich die ganze Zeit zucken und so weiter. Oft auch dann solche Taktfehler mit einbauen, aber weil die so aktiv mit ihren Beinen sind und so aktiv alles direkt hintereinander hinkriegen müssen, dass sie so ein bisschen die Kontrolle auch gefühlt über ihre Beine verloren und dass das immer wieder passiert. Ne? Also man sieht das ja wirklich dann im Grand Prix und so, da auf dem Turnier, wo wir mit Samurai auch waren, wenn da mal ein Pferd war, was dann da Grand Prix geritten ist, da konnte man wirklich sehen, es gab welche, die haben das ganz harmonisch und ganz entspannt gemacht. Und dann gab es Pferde, da hat man richtig gesehen, die haben jetzt so die übelste Power. Aber die sind dann auch total anfällig, dass dann mal wirklich ein Taktfehler kommt. Wenn du einmal ein bisschen zu stark mit der Hand dran bist, hast du sofort einen Taktfehler. Oder das Pferd fällt aus und dann fängt das wieder total an. Oder es hebt auf einmal das Bein zu hoch als das andere. Und dann sieht das irgendwie so unrhythmisch aus. Also da gibt's echt total unterschiedliche Pferde und Samurai ist ja eher einer von der Kategorie, wo das so ganz harmonisch aussieht, aber jetzt einfach nicht spektakulär.
Ja, also Samurai ist eher so vom alten Schlag, das ist auf jeden Fall so und nicht dieses ganz super moderne, ne? Ja. Ich hoffe sehr, dass es eigentlich wieder eher in diese harmonische Richtung geht, auch mit der Zucht.
Ja, Samurai ist natürlich schon so großrahmig und hat dann halt diese etwas langsameren Bewegungen und ist nicht so hypermobil, wie die Zucht das heutzutage als ideal ansieht bei den Dressurpferden. Also man sieht ja teilweise die 3- oder 4-jährigen Pferde so auf Auktionen oder so, die trampeln ja, da kommen Samurai niemals dran, ne? Aber trotzdem, ja, am Ende ist natürlich die Frage, wie nachhaltig ist das? Also wie lange können solche Pferde so eine Belastung haben? Weil gefühlt werden die Beine immer dünner, die Hufe immer kleiner, wirklich so vollblutmäßig. Ja. Die Pferde sind auch nicht unbedingt mehr groß, sondern so 1,68 ist so ein bisschen so das Idealmaß aktuell. Und das ist schon echt krass, ne? Also dass das dann sich jetzt so entwickelt hat. Und die Pferde, die muss man auch als Reiter erstmal bedienen.
Ja, das meine ich auch. So, ich hoffe eigentlich sehr, dass diese Nachfrage nach diesen Pferden einfach sinkt, dadurch, dass die schwer zu bedienen sind.
Ja.
Dass sie auch sicherlich nicht so einfach zu sitzen sind und halt auch schwierig ist, mit so viel Power überhaupt mal umzugehen. Und ja, das Problem ist aber, die Leute sind geblendet, sehen das Pferd, das trabt schön, wow, krass, wow, nehme ich, ne?
Ja.
Und das sind dann oft dann auch die Pferde, die nachher irgendwie als unreitbar irgendwo nur noch auf der Wiese stehen, weil keiner so richtig damit zurechtkommt oder sich auch die Leute gar nicht das Know-how hatten und sich blenden lassen haben und ja, die Rittigkeit gar nicht so gut war, ne?
Mhm. Ja, und diese Hypermobilität ist natürlich auch immer fraglich. Wie ist es mit den Bändern und Sehnen, mit den Knochen und so weiter? Leider sieht man ja immer wieder viele Pferde, die vielleicht dann auch auf dem Bundeschampionat oder so noch waren und danach hört man auf einmal nichts mehr davon. Wo man natürlich auch denkt, okay, was ist da denn jetzt passiert? Wo ist dieses tolle Pferd hin, was aber einfach 5-jährig schon gelaufen ist wie Totilas oder so? Und dann denkt man auch so, ja, ist natürlich schon echt heftig.
Ja. Ich glaube, da bleiben viele Pferde auf der Strecke. Bis man auch erstmal, sag ich mal, in den großen Sport gekommen ist oder halt in die hohen Klassen, ist ja auch ein langer Weg bei den Dressurpferden. Ne? Bis dahin kann halt auch mega viel passieren einfach.
Ja, der Weg in der Dressur ist natürlich auch nochmal viel, viel langwieriger als jetzt wirklich bei den Springpferden. Ne? Ja. Also es gibt ja Springpferde, die 7-jährig schon einen großen Preis gehen oder 8-jährig. Und bei Dressurpferden ist ja wirklich noch irgendwie 8 bis 11 oder so oder sogar bis 12 ist noch Grand Prix für Nachwuchspferde, wo Springpferde schon eigentlich so im besten Alter sind und dann vielleicht sogar schon raus sind. Das ist natürlich schon ein krasser Unterschied in dem Fall. Aber durch die Lektion, die das Pferd ja auch erstmal lernen muss, dauert das natürlich viel länger, als wenn du beim Springen 3-4 Loch höher machst. Also wenn das Pferd gut springt, dann springt das Pferd gut. Dann musst du ein bisschen Dressurarbeit mit reinbringen. Dann musst du die Erfahrung als Reiter haben, das gute Distanzgefühl, den Mut, das Auge und vielleicht auch dieses konsequente Reiten. Und dann kriegst du das hin. Ne? Also so krasse oder so große Schritte im Springen würde man niemals in der Dressur schaffen. Also es gibt ja teilweise Pferde, zum Beispiel war es bei Felix auch, der hatte auch ein Pferd. Da waren wir wirklich in dem einen Jahr waren wir mit dem Pferd das erste Mal auf dem Turnier. Springpferde A im Frühjahr, ne, war das erste Mal auf dem Turnier. Danach das Jahr hat das Springpferde M gewonnen und ist zum Bundeschampionat gefahren und ist Bundeschampion geworden. Und das innerhalb von quasi, ja, irgendwie 1,5 Jahren. Und das ist ja mit einem Dressurpferd fast nicht möglich. Ja. Also das ist ja schon echt krass.
Vor allem, wenn das Pferd mal ausfällt und sich verletzt und dann erstmal alle Muskeln wieder verliert, dann musst du wieder aufbauen. Weil, wie gesagt, so eine Galoppiorette, die kannst du halt nicht einfach mal so untrainiert losreiten, sondern da braucht man auch erstmal die Muskeln für, ne?
Ja.
So klar, fürs große Springen braucht man sicherlich auch die Muskeln, aber ich glaube, dass wenn das Pferd das Potenzial hat, ist es viel schneller wieder da, wo es sein kann im Springen. Ja, wir vergleichen das immer, ne? Dieses Springdressur-Ding, das ist irgendwie für uns immer sehr faszinierend, das zu beobachten, ne?
Auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, dass du Natürlich jetzt auch gerne mit Samurai los willst. Wir haben ja Charlie auch noch am Start. Charlie ist auch gerade richtig gut in Shape. Also ich würde auch gerne mit ihm jetzt auch aufs Turnier fahren, wenn es die Möglichkeit ergibt. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz cool. Ich würde sagen, wir haben den fertigen Part abgeschlossen. Wie gesagt, wir sind immer ja noch auf der Suche nach einem neuen Pferd oder auch gerne zwei Pferde. Also meinetwegen können wir auch mehr Pferde haben.
Darüber haben wir noch nicht gesprochen.
Deswegen spreche ich das jetzt hier im Podcast an, damit wir da vielleicht nächste Woche auch direkt dann noch weiter drüber sprechen können. Wir haben tatsächlich für diese Podcast-Folge auch wieder einen Partner, und zwar Löstau wird diese Folge präsentieren und unterstützen. Löstau ist ja schon unser Kooperationspartner, auch schon eine ganze Zeit lang. Und wir haben ja immer gesagt, bei Löstau ist es eigentlich mega cool, weil du wirklich alle Möglichkeiten hast. So egal in welcher Disziplin du unterwegs bist, also damit kann man wirklich die breite Masse erreichen, was total cool ist. Es ist auch immer wieder faszinierend, jetzt wenn die Corona-Situation nicht so intensiv wäre, dass man auch mal im Löstau schaut, was es so alles für neue Sachen gibt und so, das ist immer ganz spannend. Wie ist denn die aktuelle Lage da, Inke?
Ja, aktuell gibt es die neuen Kollektionen für Frühjahr und Sommer. Löstau hat ja verschiedene Marken und da gibt es jetzt ganz viele neue Sachen, wie gesagt, von verschiedenen Marken. Da lohnt es sich, mal im Online-Shop vorbeizugucken. Da kann man jetzt ja auch während der Corona-Zeit super shoppen. Und aktuell haben sie auch noch Versandkosten frei. Da müsst ihr aber schnell sein, weil das sind immer nur Aktionstage. Und
was ich immer ganz gerne mache, ist tatsächlich auch in der Kategorie oben Sale zu gucken, weil da sind oft auch Sachen, die dann vielleicht für dich speziell gerade passend sind, die du gerade suchst, die dann da auch noch im Angebot sind, die kann man dann auch immer richtig gut mitshoppen. Und ich finde ja einfach, Pferdesachen kann man nie genug haben. Gleichzeitig hat man immer das Gefühl, ja, ich kaufe auch nichts für mich, sondern für mein Pferd und das macht man immer total gerne.
Ja, und ich habe jetzt auch was bestellt. Und zwar, diejenigen von euch, die mich auf Insta verfolgen, die werden jetzt lachen. Meine Reitstiefel sind ja mega kaputt.
Ja, das ist eine Katastrophe.
Also, ich habe ein paar, sind meine Lieblingsreitstiefel. Und das sind die Cavallo Engines. Und in denen kann ich einfach am besten reiten. Es ist einfach so. Dennis kann das bestätigen. In diesen Stiefeln habe ich einfach sehr ruhiges Bein, ich kann die Hacken schön tief machen und ich fühle mich richtig wohl in diesen Stiefeln. Das sind halt richtig, richtige Dressurstiefel, die relativ hoch sind und auch etwas härter, also so vom Leder her. Aber ja, mein Bein, also das sind einfach meine Stiefel. Es ist einfach so. Und wenn ich mit anderen Stiefeln reite, das ist gefühlt eine Katastrophe. Dann fühle ich mich wie ein Anfänger. Es ist ein bisschen bescheuert, dass ich das sage, aber ich kann nur in diesen Stiefeln reiten. Und jetzt habe ich mir neue bestellt, auch neue Cavallo Engines. Die werden besonders schön sein, denn ich habe mir da ein bisschen was Besonderes ausgesucht. Jetzt hatte ich ja nur diese ganz schlichten. Und da freue ich mich unglaublich drauf, weil ich bislang jetzt halt auch immer noch mit den kaputten rumgeritten bin. Und die werden jetzt in den nächsten Tagen ankommen. Also falls ihr die dann sehen wollt, dann schaut mal auf Insta vorbei. Die werde ich euch dann da natürlich zeigen und ja, da freue ich mich schon mega drauf.
Das bedeutet auch, du kannst damit dann deine erste S-Dressur reiten.
Ja, das ist der Plan. Bis dahin müssen die da sein.
Also vielen Dank an Löstau, dass ihr dieses Projekt, den Podcast unterstützt. Und liebe Zuhörer, wenn ihr natürlich bei Löstau bestellt, unterstützt ihr uns auch gleichzeitig damit. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Schaut gerne mal vorbei. Demnächst haben wir bestimmt auch nochmal wieder einen richtig coolen Code für euch. Und das war jetzt eine kleine Werbung für zwischendurch. So, Inke, jetzt würde ich sagen, wir machen noch einen kurzen Part aus persönlicher Sicht, weil ich finde auch, wir sollten dieses Persönliche viel mehr noch mit in den Podcast wieder mit reinnehmen. Okay. Das ist nämlich das, was die Zuhörer auch immer richtig cool fanden. Ich würde sagen, wie läuft eigentlich gerade deine Selbstständigkeit, ist meine erste Frage. Und wir müssen gleich die Rubrik noch mit einbauen. Fail und Highlight der Woche. Tatsächlich können wir Fail und Highlight der Woche ja jetzt auf die letzten 3 Wochen, wo wir keinen Podcast aufgenommen haben, beziehen. Kannst du dir jetzt schon mal Gedanken drüber machen? Aber wie sieht's erstmal bei dir aus mit deiner Selbstständigkeit? Weil das interessiert auch total viele Leute.
Okay. Ja, also es hat sich etwas gewandelt, muss ich sagen, seit diesem Jahr, seit den letzten 2, 3 Monaten. Und zwar mache ich jetzt schon vermehrt, ja, dass ich mich auf Social Media konzentriere und quasi im Moment Vollzeit-Influencerin, ich hasse dieses Wort, wie jeder vermutlich. Nein, ich mag das Wort Content Creator lieber, dass ich dort sehr aktiv bin.
Vor allem, aber so nennt sich ja auch schon mittlerweile jeder. Also,
Ja,
das wird
schwierig.
das
Aber
nicht.
Influencer finde ich ist irgendwie so komisch.
Ja, ich glaube aber auch, dass Content Creator wird das nächste Influencer.
Ja, das mag sein. Ja, auf jeden Fall hat sich das stark gewandelt, auch durch Corona, denn ihr habt es vielleicht auch festgestellt, dass auch die Reitsportszene oder auch die Marken und alles, dass sich insgesamt alles mehr aufs Internet verlagert hat, dass sich jetzt viel mehr online abspielt. Und dass auch die Unternehmen das erkannt haben, sage ich mal. Und dass es für mich als Content Creator jetzt auch nochmal eine ganz andere Perspektive hergibt. Und ich da vermehrt auch Content erstellen kann oder halt auch mit Firmen zusammenarbeiten kann.
Da haben wir ja tatsächlich aber auch eine Folge drüber gemacht, wo wir das wirklich ein bisschen kritisiert haben, dass die Reitsportbranche da noch nicht so aktiv
Ja.
ist und dass die wirklich einfach immer der Mainstream oder Fitness, Ernährung, Fashion-Bereich, dass sie immer hinterherhängt. Und in Deutschland hängt das dann sowieso noch mal 3, 4 Jahre hinterher, was in Amerika zum Beispiel schon abgeht. Die
Ja.
sind ja eigentlich immer Vorreiter. Und jetzt, finde ich, ist gerade tatsächlich so ein kleiner Umbruch, wo immer mehr Firmen jetzt auch gemerkt haben, wie wichtig wirklich dieses Tool ist. Und ich merke das ja auch. Ich arbeite ja bei eHorses als Digital Marketing Manager und bringe ja genau auch diesen Part mit rein und versuche ja wirklich auch eine beratende Funktion zu übernehmen, was die ganzen Firmen angeht, dass das wirklich mega gut ist und dass man da wirklich auch gute Erfolge haben kann. Aber dass man natürlich auch, wenn dieses Level, dieses Qualitätslevel und dieses Niveau, was wir natürlich auch haben wollen in unserem Content, wenn das auch so beibehalten werden soll, dass das auch einfach dann vergütet werden muss, ne? Weil man kann ja nicht nur von Luft und Liebe leben, vor allem nicht mit Pferden. Also jeder, der ein Pferd hat, weiß, wie teuer das Ganze ist, wie teuer der Spaß ist. Und aus dem Grund ist es halt total wichtig, dass sie da jetzt auch wirklich Marketingbudget haben, um zum Beispiel mit Influencern zusammenarbeiten oder wie Lösto es macht mit diesem Podcast, dass das auch einfach eine tolle Möglichkeit ist, ja, wirklich irgendwelche Aktionen und so weiter den Leuten nahezubringen und zu transportieren. Und tatsächlich wird der Influencer-Job, also dieses Wort Influencer, hast du ja schon gesagt, ist nicht dein Lieblingswort. Irgendwo habe ich jetzt zuletzt eine Studie gesehen, da haben die das mal ausgewertet, wie anerkannt dieser Job ist.
Ja.
Und der ist richtig, richtig schlecht.
Ja, das
Also der ist
glaube ich.
richtig, richtig schlecht. Also ganz oben stehen natürlich Ärzte, Richter, Piloten, so diese Jobs, Feuerwehrmann, Polizist. Und dann kommen die ganze Zeit alle anderen Jobs, die es so gibt. Und dann irgendwo unten zwischen, keine Ahnung, Kassierer, der natürlich auch einen super Job macht, Influencer, Müllmann und Putzfrau, da ist irgendwo so, wird man so als Influencer in die Kategorie gesetzt. Oh, das ist
Ja.
natürlich schon echt crazy, aber auch einfach aus Unwissenheit, ne? Also genau wie systemrelevant heutzutage einfach die Kassierer und so in der Kasse sind, vor allem jetzt mit der Corona-Situation,
Die standen ja auch so weit unten.
wird einem erstmal bewusst, ja, weil alle sich abfällig darüber äußern, ne? Die sagen, ja, ein Kassierer, das kann ja jeder hier irgendwie die Sachen über ein Dings ziehen, aber was für eine Belastung das ist und so weiter, das versteht man gar nicht, ne? Oder ein Müllmann, was hat ein Müllmann? Ist doch ein mega krass wichtiger Job. Stell mir vor, es würde den nicht geben. Wie
Ja.
würde die Welt aussehen?
Also bei Influencer kann ich es halt verstehen, weil also es ist halt nicht systemrelevant in dem Sinne. Es ist halt Unterhaltung, ne? Das muss man halt ein bisschen unterscheiden. Und die Leute gucken sich das gerne an. Aber es ist halt ein bisschen wie eine gute Fernsehshow, ne? Braucht man das? Das ist
Ja.
halt die Frage. Es ist halt einfach Unterhaltung. Und was halt hinzukommt, ist, dass Also ich vergleiche das persönlich immer ein bisschen mit einer Zeitschrift, weil da, das verstehen die meisten Leute am ehesten. Also eigentlich kann man das, was wir machen, so oder ich mache, mit einer Zeitschrift halt vergleichen. So man, ja, wie eine Reitsportzeitschrift, sag ich mal. So man geht auf Themen ein, berichtet, bloß dass es alles ein bisschen persönlicher ist und dass man ja vielleicht auch mal Produkte vorstellt, beziehungsweise dass man Mode präsentiert. Es gibt ja auch Modezeitschriften in dem Sinne, wo man sich
Ja.
einfach inspirieren lassen kann. Und das Ganze finanziert sich halt von den Anzeigen. Und so ist es ja im Grunde genommen auch im Influencer-Game. Nur, dass teilweise halt die Influencer schon viel, viel krassere Reichweiten haben als so eine Zeitschrift, was
Ja.
halt von vielen unterschätzt wird. Nee, aber das Ding ist einfach, dass viele natürlich so denken, okay, jetzt lichtet man da sein Leben ab, so, ne? Hält mal so ein bisschen die Kamera drauf und macht mal hier einen Schnappschuss oder macht mal hier ein Video und ja, ist ja voll easy, so, was macht die eigentlich den ganzen Tag? Und ich kann das voll verstehen, dass man das selber nicht versteht. Also, ich habe da voll das Verständnis für, weil ich habe das auch niemals gedacht, dass das so viel Arbeit ist. Und man muss sich halt vorstellen, hinter jedem Bild steckt halt erstmal eine Idee, eine Planung, dann musst du dich auch erstmal mit dem Fotografen treffen, das wiederum alles zusammen abstimmen, dann muss man gucken, dass das Pferd in der Situation auch performt, sage ich mal, dass man dann einen guten Tag trifft, dass dann auch gutes Wetter ist und das ist mit wahnsinnig viel Planung, das ist nicht nur einfach hier, zack, Foto, so, das ist halt richtig viel Planung. Bei Videos, das ist nochmal ganz was anderes. Da muss man eigentlich noch viel besser planen, machen und tun. Ja, und dementsprechend steckt da viel mehr Arbeit hinter, wie man eigentlich denkt. Und deswegen bin ich eigentlich auch die ganze Zeit nur damit beschäftigt, so.
Ja, und ich glaube auch, das merkt man vielleicht jetzt auch vor allem die Zuhörer, die jetzt auch so ein bisschen die Szene verfolgen mit den Reitsport-Influencern oder Bloggern oder Content-Creatern, wie auch immer wir die jetzt nennen wollen, dass es viele gibt, die jetzt gerade auch so ein bisschen an einem Scheideweg stehen, wo man merkt, okay, die machen auf einmal viel weniger, die haben jetzt vielleicht dann doch irgendwie eine andere Jobperspektive gehabt und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass viele das am Ende gar nicht komplett durchziehen werden, weil das ist schon echt krass. So, Inke könnte das zum Beispiel, wäre das auch alleine gar nicht möglich, ne? Ihr müsst euch das wirklich vorstellen, dass wir fast jede freie Minute dafür nutzen, um wirklich Content zu produzieren. Und man muss ja auch im Austausch mit den Kooperationspartnern sein und so weiter. Du hast eine Mitarbeiterin. Ich helfe dir in jeder freien Minute, die es so möglich hat. Dann haben wir Lara noch, die uns auch am Stall mega unterstützt. Also da hat sich schon ein ganzes Team entwickelt und das alles fokussiert auf ein beziehungsweise zwei Instagram-Accounts. Ne? Also, und jetzt der Podcast hier, das ist einfach nur so ein Zeitprojekt, was wir noch eben mit reinbringen können, wo uns aber auch schon fast die Zeit dazu fehlt. Ne? Und dann ist das schon echt mega krass. Und vor allem, wenn man dann jetzt wirklich alleine ist, keinen Fotografen hat und wir haben natürlich auch noch die ganze Ausstattung durch deine Ausbildung, durch dein Studium und so weiter, was uns dann auch zugute kommt. Tolle Pferde, die mitmachen mit Charlie und Samurai. Eine tolle Location auf der Anlage, wo wir sind. Und wenn das alles nicht gegeben wäre, dann wäre es total schwierig und fast unmöglich. Und deswegen finde ich gerade, merkt man total, dass ganz viele da gerade dabei sind, sich vielleicht doch ein bisschen, ja, auch jobtechnisch, quasi zu orientieren. Teilweise haben ja sogar richtig große Accounts mit 100.000 Followern, haben ja mehr oder weniger das Instagram oder Social Media Game so ein bisschen pausiert oder aufgehört.
Ja,
Und das ist ja
also,
schon echt heftig,
ja,
ne?
das Ding ist halt, man muss es halt wollen in dem Sinne. Und das ist schon, also es ist jetzt kein, in dem Sinne nicht der härteste Job der Welt, so. Es ist letztendlich, sag ich auch, also denke ich immer so, wir operieren nicht am offenen Herzen, so, wenn ich heute nichts poste, dann geht die Welt nicht unter, ne?
Ja.
Das ist halt einfach so.
Ja, das ist
Aber
nicht
wenn,
systemrelevant.
genau, richtig. Aber wenn du wirklich, diesen Gedanken hast, du möchtest wirklich wie ein Magazin sein, die Leute stetig unterhalten, mit Firmen zusammenarbeiten, dann steckt da ein wahnsinniger Aufwand hinter. Und das ist schon sehr anstrengend. Das muss man schon dann sagen. Und dass dann viele auch sagen, okay, das ist nicht das, wo ich mich sehe, oder das dann wieder aufgeben, kann ich dann auch sehr gut nachvollziehen.
Naja,
und aber so, glaube ich, wird es halt immer welche geben, die es halt durchziehen und welche, die es halt nicht durchziehen. Ne? Das ist halt wie in jedem Job eigentlich.
Ja,
also es gibt immer Leute, die ein bisschen was machen, und es gibt Leute, die einfach richtig stark sind. So.
Ich bin tatsächlich aber nicht ganz deiner Meinung. Da können wir jetzt ja auch mal kurz drüber diskutieren. Du hast gesagt, das ist so jetzt nicht der anstrengendste Job. Meinst du das körperlich? Meinst du das von der Zeit? Meinst du das psychisch? Wie ist das nicht anstrengend?
Ja, das ist eine gute Frage. Also psychisch, glaube ich, ist das schon ein krasser Job, weil man ständig im Vergleich steht und man sich ständig auch für sich selbst rechtfertigen muss. Und
man hat nie Feierabend.
Also psychisch gesehen ist das schon ein krasser Job. Aber es ist jetzt, also man hat nicht diesen Druck wie eine Ärztin, ne? So.
Ja gut, das ist natürlich aber schon jetzt ein Job, der natürlich schon krass ist, ne? Du brauchst unglaubliche Expertise. Dementsprechend werden diese Jobs natürlich auch mega gut bezahlt, weil du auch einfach eine ganz große Verantwortung hast. Ich glaube, du solltest den vielleicht mit so Mainstream-Jobs...
Genau, ich vergleiche das mal mit dem, was ich machen würde, wenn ich das jetzt nicht so machen würde. Dann würde ich wahrscheinlich mich komplett auf Grafikdesign spezialisieren und würde vielleicht irgendwie so eine kleine Grafikagentur führen oder so. Sowas in der Art könnte ich mir vorstellen. Also zumindest das war mal so ein bisschen mein Plan bis dato. Und da wäre es halt so, ja, das ist dann scheißegal, ob ich heute gut aussehe oder schlecht. Also klar, man muss auch gepflegt aussehen, aber da kann man sich auch einfach mal hinsetzen und man muss sich nicht mit sich selbst so krass beschäftigen. Und das ist, du kannst halt auch einfach mal sagen, ja, ich muss hier jetzt ein gutes Logo abliefern oder so. Aber der Rest ist halt egal, was ich jetzt, ob ich jetzt gut angezogen bin oder ob ich hier oder da. Weißt du, was ich meine? Also die eigene Person steht dann nicht so im Fokus.
Ja, du brauchst nicht vorher
und dadurch hat man nicht mal, genau, dadurch hat man nicht so einen Druck. Also manchmal denke ich so, wäre auch ganz chillig, sich einfach jetzt an den Schreibtisch zu setzen, Kaffee und einfach so ein bisschen halt, Designkrams zu machen. Ist auch schön, aber jetzt dieser direkte Vergleich, also ich werde diese kreative Seite kommt ja jetzt auch im Social Media Game natürlich auch für mich zugute, oder das ist ja auch eine kreative Arbeit und auch die Perspektive, dass man ja irgendwann auch selber eigene Sachen noch machen kann, ist für mich als Designerin, als studierte Designerin natürlich unglaublich cool. Aber wenn ich das jetzt so mit dieser Agenturseite, also mit diesem, ich bin Agenturdesigner und mache Logos für andere oder so, das jetzt vergleiche, was ich halt richtig, also was ich daran nicht mag, ist, dass man immer so in Aufträgen arbeitet und man es den Leuten eigentlich nie recht machen kann. Nie. Also du machst ein Logo so und das sieht halt richtig cool aus, aber dann ist immer noch irgendwas.
Ja, und am Ende ist es Auftragsarbeit und genau. Man kann nie so wirklich seine komplett eigenen Ideen umsetzen.
Ja, und dann ist es irgendwie, dann geht man die Kompromisse ein von den Kunden, was ja dann auch völlig verständlich ist, aber das ist sehr sehr unzufriedenstellend, weil man eigentlich immer Kompromisse eingeht und
kommt auf die Person an. Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die einfach sagen, ey, ich habe hier eine Aufgabe, ich erledige die, ich habe das durch, ich habe um 17 Uhr Feierabend, ciao, ich bin zufrieden.
Ja, dann kann einem das scheißegal sein, wenn aber dann noch eine Änderung kommt,
ja.
Und das heißt, hier mach mal das und das, und dann denkt man so, das war genau das Element, was ich jetzt unbedingt da drin haben wollte, weil das hat die und diese Aussage und jetzt ist die ganze Arbeit eigentlich futsch, aber es sieht noch hübsch aus. So, für die Leute ist dann auch nur wichtig, ob es dann manchmal nur hübsch aussieht. Und man selber hat sich dann vielleicht so Gedanken dazu gemacht, ja. Und das ist natürlich auch der Anspruch. Da habe ich auch gemerkt, als ich damals in der Agentur gearbeitet habe, irgendwann wirst du zu so einem, ja, echt, dass du so denkst, ich mache das jetzt einfach, weil, also ich würde so niemals machen, ne, wenn ich das alleine in der Hand hätte, aber ich mache es so, weil ich weiß, dass der Kunde das jetzt einfach so abnicken wird.
Ja.
Und dann hat man irgendwie den Anspruch an seine Arbeit komplett verloren. Und das fand ich halt als kreativer Mensch schon immer ziemlich scheiße.
Ich glaube, um den Teil jetzt abzuschließen, vielleicht auch aus meiner Erfahrung jetzt heraus, ich habe ja als Industriemechaniker schon in einem sehr körperlich anstrengenden Job gearbeitet. Ich habe dann ja ein Studium gemacht, jetzt arbeite ich als Digital Marketing Manager, wo es natürlich mehr jetzt auch ein Bürojob ist. Aber sowohl der eine als auch der andere Job ist bei weitem nicht so anstrengend und nicht so zeitintensiv wie das, was du machst. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also
von der Zeitintensität kann man das halt eigentlich nicht toppen, weil wenn ich halt nicht schlafe, dann arbeite ich.
Ja.
So, das ist so. Ich habe auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, so, dass ich mich groß mit Freunden treffe oder mal, weiß ich nicht, mich abends hinsetze und einen Film gucke, das gibt's bei mir halt.
Selten. Ja, und das sind dann aber auch so ein bisschen vielleicht die Schattenseiten davon, was wir euch aber auch gerne mitnehmen oder was wir euch mitgeben wollen, dass das natürlich nach außen hin alles immer total cool wirkt und man wirklich das Gefühl hat, wow, die haben echt einen coolen Job, ne? Die machen so ein paar Fotos mit ihren Pferden, können die ganze Zeit so da mit ihren Pferden was machen, kriegen ganz viele Produkte umsonst zugeschickt, aber so ist es halt nicht, ne? Die Produkte sind weder umsonst, sondern man macht dafür ja aktiv Werbung, man hat sich ja auch die ganze Reichweite selber aufgebaut und so weiter. Und die Zeitintensität ist einfach mega, mega krass. Also manchmal wünscht man sich natürlich auch, man hätte vielleicht mehr Zeit auch für die Familie und so weiter. Und da muss man sich wirklich teilweise dann auch zu zwingen und wirklich auch ja Zeiten einplanen, wo man nicht arbeitet. Also normalerweise plant man ja Zeiten ein, wo man irgendwas Hobbymäßiges, Freizeitmäßiges macht oder man plant seine Arbeitszeit. Und bei dir ist es eher andersrum. Du musst wirklich planen, wann du Freizeit machst. Und das finde ich schon krass. Und das ist natürlich auch, wenn man da jetzt nicht so der Typ für ist, ist das schon unglaublich anstrengend und kann dich auch, glaube ich, schon sehr, sehr belasten. Und es gibt ja viele Influencer, das sieht man ja auch in dem Mainstream zum Beispiel, die teilweise komplett überfordert sind mit dieser Situation und auch ein Burnout haben oder keine Ahnung was. Also da ist es tatsächlich nicht zu spaßen. Gleichzeitig ist es auch einfach so, dass das jetzt wirklich ein Job ist, wo viele ja auch sagen, das würde ich vielleicht, wenn ich jetzt mich nochmal entscheiden dürfte, würde ich das vielleicht sogar nicht nochmal machen, neu und nochmal von neu da anfangen. Und das spielt natürlich immer schon da hinein. Also bei uns war es ja auch nie die Intention, dass das irgendwann mal dein Job wird, sondern das hat sich entwickelt. Aber ich glaube, heutzutage ist es ja so, wenn du intensiver auf Instagram oder so anfangen willst, dann hat man ja generell, weil es jetzt eigentlich auch dieses Berufsfeld gibt, hat man ja im Hinterkopf immer die Idee, ja, okay, man könnte vielleicht sogar daraus ein Business machen, vielleicht davon später leben und so weiter. Aber wie gesagt, das ist halt unglaublich schwierig, mega diszipliniert muss man sein, man muss ganz, also vor allem jetzt im Pferdebereich, in anderen Bereichen vielleicht nicht, aber im Pferdebereich muss man richtig, richtig viele Einschränkungen eingehen, was bedeutet, dass du nicht mehr so viel Zeit für Familie, nicht mehr so viel Zeit für Freunde hast, sondern dass sich dein Freundeskreis natürlich eher dann auch mit gleichgesinnten Pferdeleuten nur abspielt. Und dass du einfach wirklich, ja, mehr oder weniger kein Feierabend hast, sondern eigentlich immer arbeitest. Und wenn das Wetter mitspielt, dann musst du halt auch mal an einem Sonntag 10 Stunden arbeiten. Das ist einfach so. Und das muss einem immer bewusst sein. Und da braucht man dann tatsächlich auch ein Team, was dann zum Beispiel auch sich mal um die Pferde kümmert, wenn man nicht da ist, dass man vielleicht überhaupt die Möglichkeit hat, mal im Urlaub zu fahren oder so, weil alleine das ist auch schon schwierig. Wenn du jetzt Influencer bist, der immer auf Reisen ist und so, ist es halt wieder was anderes. Aber im Pferdebereich ist das schon echt mega krass. Vor allem, weil man ja auch gleichzeitig die Verantwortung immer trägt für die Pferde und jeder von euch weiß ja, wie intensiv das ist.
Okay. Boah, jetzt hast du es zum Ende hin so schlecht geredet.
Nein, aber wir wollen ja, nein, wir wollen doch aber ganz gerne, wollen wir den Leuten aber auch mitgeben, dass das natürlich nicht alles positiv ist, ne? Also, dass man natürlich so einen Account von dir sieht mit den tollen Bildern, du hast eine riesen Reichweite, ganz viele Menschen finden das mega cool, was du machst, aber auch die Sachen dahinter müssen auch mal beleuchtet werden. Und ich finde, da sollte man auch transparent sein. Und am Ende ist das ja auch total authentisch, wenn wir dann auch mal sagen, du, ganz ehrlich, das ist auch so, ne? Und wir müssen wirklich unsere Freizeit planen, also wenn wir wirklich mal was unternehmen wollen. Jetzt mit Corona kann man ja eh nichts machen, deswegen ist es jetzt gar kein großer Unterschied für uns gewesen.
Nein. Für mich war das schon ein großer Unterschied. Weil durch Corona hatte man auch nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, Content zu erstellen. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann spürst du auf einmal auch einen Druck, wo du denkst so, scheiße, ich kann jetzt gerade gar nichts machen, muss aber abliefern.
Ja. Und ja, genau, weil die Zeiten, also es gab ja Zeiten im Lockdown, wo die Zeit am Stall zum Beispiel begrenzt war, dass man nicht trainieren durfte, dass man natürlich nur mit Maske rumgelaufen ist. Dass so natürlich eine Content-Erstellung schon wieder noch schwieriger ist, als wenn man es vielleicht einfach nur zu Hause macht, im Wohnzimmer oder so. Und klar, da hast du schon recht, das war schon auch eine sehr, sehr belastende Zeit. Deswegen hoffen wir natürlich auch, dass das jetzt mit den Lockerungen und trotz der steigenden Zahlen hoffentlich so ein bisschen so bleibt, dass wir ja, alles weitermachen können, was wir machen können. Aber Inke, wir müssen ganz ehrlich da weiß, auch mal ein bisschen darüber sprechen, dass es vielleicht auch nicht so gut ist.
Das ist nämlich bei uns auch jetzt in den letzten Tagen ein bisschen Streitpunkt gewesen. Muss man ja auch ganz ehrlich so sagen. Dass du halt wirklich auch gesagt hast, ey Inke, mach mal hier jetzt mal eine Pause und so. Und ich sehe das für mich halt schon, muss ich so sagen, auch wieder ein bisschen anders, weil ich denke, es ist meine Arbeit, klar, und ich muss viel arbeiten und es ist irgendwie anstrengend, aber meine Leidenschaft brennt halt auch einfach dafür, so. Das ist halt genau wie, also es war für mich immer schon so, meine Kreativität und wo ich das ausleben kann, dafür bin ich Feuer und Flamme und dann will ich das halt auch, weißt du, ich will das ja. Und das ist für mich auch ein großer Unterschied. Dann ist es für mich kein Zwang, sondern ich will es. Und dann ist es auch so, dass ich lieber nochmal vor dem Computer gehe und mir das neue Konzept ausdenke oder nochmal mit einem Kooperationspartner schreibe, als dass ich mich jetzt vorm Fernseher setze und nichts mache.
So. Ja, am Ende geht's ja auch gar nicht unbedingt darum. Aber okay, ich weiß, was du meinst.
Das wollte ich nur nochmal sagen. Und
nee, ja. Tatsächlich ist es ja wirklich so, wenn wir jetzt mal einen Film gucken oder keine Ahnung was machen, dann hat man immer im Hintergedanken, dass das eigentlich Zeitverschwendung ist. Was aber natürlich schon echt krass ist, ne? Weil man sich ja auch einfach ja auch mal vielleicht so eine kleine Auszeit nehmen muss.
Ja, aber ich glaube auch, dass sich immer mehr das richtige Leben mit dem Arbeitsleben, dass das immer mehr sich vermischen wird. Auch in anderen Jobs, jetzt mit Homeoffice und so.
Der ist ja bei mir auch.
Dass das manchmal jetzt gar nicht mehr, genau, ist ja eigentlich im Grunde genommen bei dir auch, wo du auch gestern hier noch saßt und wegen einem Podcast telefoniert hast, ne?
Ja, heute am Sonntag, heute Abend nehme ich auch noch eine Podcast-Folge auf.
Ja, und das ist jetzt nicht nur so im Social-Media-Game, so, sondern wenn man jetzt nicht gerade Automechaniker ist, sondern ja irgendwie einen Job hat, wo es jetzt auch mehr in dieses Homeoffice und so reingeht, dann vermixt sich das ja generell auch immer mehr mit dem Alltag. Und ich glaube, man muss auch irgendwie ein bisschen lernen, damit umzugehen. Und auch wenn man so mal so auf Amerika blickt oder so, da haben die ja teilweise auch schon diese Arbeitskonzepte, dass sich das ganze Leben wie diese, ja, ich weiß gar nicht, ob das Google oder Facebook ist,
ja,
wo die wirklich das ganze Leben auf die Firma ausspielen, ja, wo du dann wirklich auch deine Hobbys und so dann noch vor Ort hast.
Also, ja, die haben in der Firma haben die eine Kita, wo du deine Kinder abgibst. Die haben da Ruheräume, dass du zwischendurch einfach mal so ein Powernap machen kannst, schlafen kannst.
Die leben halt wirklich
dort. Dann haben die da ein Fitnessstudio mit drin, dass du einfach mal so um 3 Uhr sagst, du, ganz ehrlich, ich mache jetzt erstmal eine Stunde lang Sport. Und dann arbeitest du aber wirklich von morgens 7 bis abends 19, 20 Uhr. Aber hast dann quasi alles, was du auch noch so als Bedürfnis hast, ist dann schon komplett abgedeckt. Und dann kommst du wirklich nach Hause und dann ist nichts mehr. Also dann ist wirklich nur noch Schlafen.
Ja. Ja, deswegen, also das ist, glaube ich, generell ein Trend, der sich in der Arbeitswelt abzeichnet. Und ich bin sehr gespannt, wo uns das jetzt auch noch hinführen wird. Was ich natürlich sagen muss, was ich jetzt sehr cool finde oder schön finde, ist, ich bin einfach mein eigener Chef, ne?
Ja.
Und kann selbst entscheiden, was ich tue und was ich nicht tue. Und klar, das würde natürlich nicht funktionieren, wenn ich nichts machen würde. Das ist eine ganz logische Rechnung, ne?
Ja. So.
Ich wollte jetzt aber eigentlich noch eine Sache mit dir diskutieren.
Oh Mann, was denn jetzt noch?
Ich beschäftige mich natürlich immer mit vielen Fragen.
Ja, und das merken wir. Genauso
wie dieses Thema. Weißt du, ich habe ja auch schon mal vor einem halben Jahr gefragt, soll ich einen zweiten Account machen?
Ja.
Lifestyle-Account.
Ja.
Und letztendlich bin ich richtig froh, dass ich das nicht gemacht habe. Weil ich glaube, dass ich dem Ganzen nicht gerecht geworden wäre und ich auch das jetzt bei anderen beobachte, die einen haben, dass es schon schwierig ist, dazwischen Spagat zu kriegen, beziehungsweise ich stelle mir das schwierig vor. Deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich mich dagegen entschieden habe und einfach so meinen Alltag jetzt weiter, einfach in meiner Story auf meinem einzigen Insta-Account mit einfließen lasse und merke auch, dass die Leute das halt auch interessiert. Obwohl sie vielleicht nur wegen dem Pferdekontent gekommen sind. Also das war eigentlich eine gute Entscheidung, die wir besprochen haben.
Ja, wir wollen das ja auch alles ein bisschen persönlicher machen. Deswegen machen wir auch den Podcast, weil hier reden wir über Themen, über die wir nicht in einer Instagram-Story reden würden.
So, und meine Frage ist, was glaubst du, wie international muss man in der Pferdebranche sein? Weil ich nehme jetzt auch wahr, dass das alles immer internationaler wird.
Ja, also...
Also grundsätzlich, viele neue Influencer, die jetzt auf den Markt kommen, dass die schon eher, gerade weil die vielleicht durch TikTok oder so groß geworden sind, dass die eher schon auch eine große weltweite Community haben und nicht nur dann aus Deutschland.
Mhm.
Und generell wird der Pferdesport, oder wir kriegen das ja auch selbst bei uns jetzt mit, da bei uns hier in Riesenberg, dass, Pferdesport eigentlich international ist und nicht nur in Deutschland so.
Ja.
Und dass das immer internationaler auch wird und dass immer mehr Interesse auch von außerhalb kommt.
Ja, das wird tatsächlich...
Und die Frage ist, wie international sollte ich sein?
Ich glaube, dass du
als
schon...
Als Blogger.
Lässt du mich jetzt hier immer ausreden?
Okay.
Warum hast du eigentlich einen Bleistift in der Hand?
Weil das mein Denkerbleistift ist.
Oh Gott. Oh... Leute, die machen mich fertig. Holt mich bitte hier raus. Hilfe. Hilfe, ich brauche Hilfe. Ruft mich an und holt mich hier bitte raus. Ich kann nicht mehr. Ich habe einen Burn. So, wo waren wir? Ach so. Ja, folgendes. Ich glaube schon, dass die Internationalisierung jetzt richtig krass kommen wird. Das heißt, ich glaube, unweigerlich muss man sogar demnächst international werden. Denn... Die Reitsportszene in Deutschland wird immer kleiner, im Ausland wird immer größer. Also in Deutschland gibt es immer weniger Reiter, aber international wird es immer mehr. Und wie auch bei eHorses zum Beispiel, da ist jetzt das größte Projekt die Internationalisierung. Wir haben schon Country-Partner in... Sorry, USA... Das bleibt jetzt drin. Das machen Jan Böhmermann und Oliver Schulz machen das auch. Bei Fest und Flauschig. Doch!
Oh man.
Wir bringen jetzt den Podcast auf ein ganz neues Level. Das verspreche ich dir. So, also. Schulz sagt man doch, oder nicht? Egal. So, also. Wir haben Country-Partner in USA, Großbritannien, Holland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen. Das heißt, das wird schon richtig, richtig groß. Teilweise sind die Anteile insgesamt von eHorses, also von der Firma, sind schon echt auch groß, auch im internationalen Bereich. Was natürlich schon krass ist. Also wir sind ja sowieso Marktführer, fast mit Alleinstellungsmerkmalen in Deutschland.
Mhm.
Und teilweise bauen wir das jetzt in den EU-Ländern plus, ja, Großbritannien gehört da nicht mehr dazu, aber ja, Großbritannien und USA. bauen wir das jetzt schon sehr, sehr intensiv aus. Und am Ende ist es wirklich so, dass viele Pferde ja auch international verkauft werden. Und alle Firmen eigentlich, mit denen man jetzt schon so Kooperation eingeht, auch international vertreten sind.
Ja, das wäre für mich auch so ein ausschlaggebender Punkt, weil alle Modemarken, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, die sind halt international oder haben auch den Anspruch, international zu sein.
Ja, es gibt ja auch viele, die jetzt auf den deutschen Markt gekommen sind, weil auch, muss man ganz ehrlich sagen, viele deutsche Marken diesen Sprung zu spät gesehen haben. Und alleine, wie viele Firmen gefühlt aus Schweden kommen, aus Schweden, wo man denkt, gibt es hier überhaupt Reiter? Warum kommen aus Schweden auf einmal so viele Firmen und sind so unglaublich erfolgreich bei uns? So, und das hat natürlich einen Grund, weil die einfach gesehen haben, der deutsche Markt, da gibt es viele Reiter, viele modebewusste Leute. Reitsport ist ja sowieso ein bisschen Prestige und Anerkennung und man möchte sich schön präsentieren. Dafür brauchen wir die passenden Produkte. Die deutschen Marken sind gerade am Schlafen, keine Ahnung, was die machen. Die haben immer noch ihre Designs von 2005 und sagen so, ja, scheiß drauf, wir machen jetzt hier ganz neue, coole Sachen und dann geht es halt ruckzuck, ne? Also ich will ja jetzt niemanden irgendwie persönlich angreifen, aber durch die Globalisierung werden auch solche Bereiche kommen und die Firmen haben dann natürlich einen viel, viel höheren Konkurrenzkampf, als wenn die jetzt irgendwie so der Platzhirsch, sage ich mal, in Deutschland immer gewesen sind und jetzt auf einmal sich mit solchen Firmen auseinandersetzen müssen, wo man vielleicht vor 2 Jahren das erste Mal überhaupt den Markennamen gehört hat.
Ja, ich nehme das auch so wahr. Und ja, die Frage ist, inwiefern kann man das jetzt Social Media technisch, sollte man auch international denken?
Also ich glaube, ich würde das tatsächlich so machen. Man kann das ja auch immer total cool an welchen, jetzt aus Mainstream-Bereichen und so sehen. Da ist es oft wirklich so, dass die wirklich die Beiträge zum Beispiel auf Englisch machen, um wirklich auch immer den Leuten zu berichten, was so im internationalen Bereich unterwegs ist. Und ich meine, Cola Zero, da sollte man nicht trinken. So, also ich meine, dass man so natürlich auch die Leute alle abholen kann und ein Bild natürlich auch viel mehr als, sag ich ja, wie man immer sagt, mehr als 1000 Worte sagt. Und wenn du ein schönes Bild hast mit auch Produkten, die international bekannt sind zum Beispiel, dann ist es auch total spannend für alle internationalen Leute, weil die sich genau dieses Produkt auch in ihrem eigenen Land kaufen können. Ja. Was ich aber zum Beispiel nicht machen würde, wäre zum Beispiel die Story auf Englisch. Sondern da würde ich gegebenenfalls, wenn sich das jetzt demnächst so entwickelt, würde ich vielleicht mit Untertiteln arbeiten, die vielleicht auf Englisch sind. Mhm. Aber ich würde nicht jetzt quasi Englisch in der Story sprechen.
Also ich finde, ein super Beispiel ist ja eigentlich Pamela Reif. Dass die ja auch im Grunde genommen Englisch ist. Aber du weißt, es ist eine Deutsche und sie macht auch sie macht zum Teil englische und deutsche Stories. Aber immer wenn sie so ein bisschen persönlicher halt wird, geht sie ins Deutsche. Mhm. Und sie hat da, glaube ich, einen sehr guten Mix gefunden.
Ja.
Und ist letztendlich ja auch einfach mal die Erfolgreichste, ne?
So. Sie ist die Erfolgreichste, wurde ja auch zuletzt jetzt gekürt als wirklich erfolgreichste Influencerin weltweit. Also weltweit. Also sie ist
weltweit?
Ja, die ist auch die erfolgreichste, Wahnsinn. Wenn man auch Amerika und auch in China und so gibt es ja krasse Influencer, ne?
Ja,
mit mehreren Millionen Follower und so. Mhm. Aber sie ist die erfolgreichste von allen.
So mit so jemand riesigen kann man sich natürlich jetzt nicht unbedingt vergleichen. Aber was ich schon so sehe, ist auch im Reiten, dass es eigentlich alles internationaler wird. Und letztendlich der erfolgreichste Reitsport-Influencer ist in meinen Augen eigentlich dieser Matt. Super Matt. Supermodel Matt. Und okay. Der ist halt auch Englisch, ne?
Ja, Englisch ist halt die Weltsprache, ne? Also da brauchen wir jetzt ja nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube schon, dass es einfach so in dem Fall schon sinnvoll wäre. Aber natürlich wirklich, um dieses Persönliche beizubehalten, würde ich schon in der Story dann wirklich die auf Deutsch weiterführen. Ja. Aber gerne natürlich auch mit englischen Untertiteln. Ne? Also, weil es ist halt so, dass 60% der Menschen, das kam auch aus Studien heraus, 60% der Menschen hören die Story ohne Ton.
Ja.
Das heißt, ob du da jetzt Deutsch sprichst oder nicht, das hören sowieso nur 40% der Follower, die deine Story gucken. Und wenn du dann englischen Untertitel hast, das ist einfach die Weltsprache. Englisch wird immer mehr. Also in spätestens 30 Jahren wird jeder auch fließend Englisch sprechen können. Das ist einfach so. Das ist eigentlich jetzt so ein Generationenproblem tatsächlich.
Hm.
Das wird genauso, Englisch wird noch intensiver demnächst in der Schule sein als Deutsch, weil Deutsch hat man als Muttersprache ja sowieso schon mit dabei. So, dass das einfach dazugehört, dass man bilingual auch aufgezogen wird. Ja. Und deswegen finde ich schon, sollte man dann vielleicht in dem Fall zum Beispiel englische Untertitel mit einbauen. Und man braucht das ja, also Englisch ist ja sowieso eigentlich eine coole Sprache, weil das ja alles sehr verkürzt. Wenn du auf Deutsch jetzt was erklären willst, so wie der ganze Podcast hier, wir könnten den, der, weiß ich nicht, ist jetzt 50 Minuten lang oder so, wenn wir den auf Englisch erzählt hätten, wären wir nach 30 Minuten durch und hätten vom Inhalt genau dasselbe erzählt, weil die deutsche Sprache so, ja, komplex ist und durch kurze, prägnante englische Sätze als Untertitel in der Story wäre es auf jeden Fall, glaube ich, ganz cool. Und so. Dann die Beiträge auch kannst du ja sogar auf Englisch und Deutsch schreiben. Fängst mit Englisch an und darunter Deutsch. Und dann hast du es ganz cool.
Jetzt hör mal kurz zu. Jetzt gehen wir hier mal in meine Insights.
Hey, hey, hey,
und dann gucken wir mal, wie viele Deutsche und wie viele andere Länder denn dabei sind. Also das kann ich alles hier in meinen Instagram Insights sehen. Deine Zielgruppe, alles ansehen.
Das ist ja sehr, sehr spannend jetzt.
Also, jetzt kriegt ihr hier live einen Einblick. Was schätzt du, wie viele Deutsche habe ich?
60%.
Tatsächlich sind es 54,3%, nur aus Deutschland. Also ein ganz bisschen mehr als die Hälfte ist nur Deutsch. Dann kommt die USA, Österreich, Frankreich und Polen.
Krass. Also klar, Österreich, Schweiz ist ja auch deutschsprachiger Raum. Demnach würde ich fast sagen, dass das mit den 60%, glaube ich, sogar schon ganz gut passt. Ne, aber wie viele sind zum Beispiel in den USA vom Prozentsatz?
5,3.
Ja, da kann man es mal sehen. Ne? Also es ist schon sehr, sehr krass. Bei mir wird es wahrscheinlich anders sein. Bei mir wird es wahrscheinlich so um die 70% sein, weil ich ja eigentlich noch gar keinen englischen Content gemacht habe, so. Also auch noch keine Beiträge oder sowas. Aber es ist halt schon so der Fall, ne?
Und ich glaube, diese Leute kommen vor allem durch die Beiträge, die, sage ich mal, in Anführungszeichen viral gegangen sind. Es gibt bestimmte Fotos, die einfach so durch die Decke gegangen sind. Das merkt man dann richtig. Dann erst landet es so bei den Deutschen, dann kommentieren die Deutschen darunter und irgendwann so nach 2-3 Tagen merkt man, oh, dieses Bild wird noch gepusht, das ist noch im Umlauf.
Mhm.
Dann kommen auf einmal auch ausländische Kommentare dazu.
Ja.
Und
es kommt auf dieser Suchenseite, kommt das dann und wird auch internationalen Leuten ausgespielt. Und dann kriegt das eine Reichweite, die dann eigentlich in Deutschland gar nicht möglich ist. Also du hast ja teilweise wirklich, wirklich Beiträge mit weit über 100.000er Reichweite. Und da sind natürlich dann auch viele internationale Leute dabei.
Ja, und tatsächlich war es halt so, also mit den Bildern halt, das funktioniert in dem Sinne, dass das dann halt auch über Deutschland hinausgeht. Und ich habe das jetzt auch immer so gemacht, dass ich englische Überschriften gewählt habe in den letzten Monaten.
Mhm.
Und ja, das kam eigentlich immer ganz gut an. Und klar, ich kann mir vorstellen, also dass ich so hauptsächlich schon meine Base klar in deutschsprachig immer belasse, weil letztendlich, wenn ich nochmal so ganz persönlich bin oder wie hier im Podcast, klar, dann fällt es mir natürlich viel einfacher in der Muttersprache. Und ich glaube, dass natürlich der große Nachteil ist, wenn man jetzt sagt, ich bin also wenn man aufs Englischsprachige geht, spricht man natürlich wieder vielleicht eine größere Zielgruppe an, aber es fühlen sich dann auch weniger angesprochen. Also, weißt du, was ich meine? Also, ja. Wenn ich konkret jetzt nur die deutsche Zielgruppe anspreche, dann habe ich eine kleinere Zielgruppe, aber ich spreche diese direkt an.
Ja.
So hat man wieder eine große Zielgruppe, aber man spricht sie vielleicht nicht alle direkt an. Und da muss man halt aufpassen, dass man dann nicht zu allgemein wird. Aber ich glaube, wenn man so einen Mix finden würde, das wäre halt eigentlich ziemlich cool. Und das wäre ja auch so ein bisschen das Prinzip, zu sagen, komm, irgendwie persönlich, also dass man schon so seine Base hier in Deutschland hat, aber dass man auch so ein bisschen internationaler denkt. Und jetzt ist die konkrete Frage.
Du schweißt aber ja, heute auch
also
nicht aus.
Ich würde das jetzt eigentlich folgenden Plan verfolgen, dass man schon das mit den englischen Überschriften beibehält, dass einfach meine Beiträge an und für sich interessant sind für auch andere Leute. Also wie gesagt, es kommt halt 40% nicht aus Deutschland. Mehr als 40% nicht aus Deutschland. Deswegen macht es halt auch mega Sinn.
Halt, stopp, jetzt rede ich.
Nein, ich wollte dir noch was sagen.
Okay.
Jetzt aber möchte ich unseren YouTube-Account aktivieren.
Oh, nee!
Und die Frage ist, sollte man dort auf Englisch gehen? Weil das sind ja wirklich Videos, die 4 Jahre bestehen bleiben. Und wo ich mir das ziemlich cool vorstelle, wenn auch andere das.
Was für ein Content willst du auf YouTube denn machen?
Folgenden Content.
Ja.
Business Talk hier. Ich würde dort gerne folgenden Content
machen. Boah, wir müssen dringend wieder mehr Podcasts machen, weil es hat sich so viel aufgestaut, dass wir jetzt einfach labern. Sorry, Leute, wir labern einfach. Aber nimm bitte Bestellung?
Was für Bestellung?
Pizza-Bestellung, oder
was? Leute, bitte? Ich werde euch schon mal eine Pizza bestellen.
Nein.
Das dauert hier noch länger.
Nein, die lieben Zuhörer sollen Stellung beziehen und ihre Meinung uns gerne dazu schreiben, ob Englisch oder nicht Englisch und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen wir zu deinem YouTube-Projekt. Was für Content?
Content wäre mit Samurai, die, ja, quasi, dass man dort ein Trainingstagebuch führt, in dem Sinne, dass ich ja jetzt für die S-Dressur übe und da möchte ich gerne den Weg halt so abzeichnen, also alle Höhen und Tiefen, alle Krisen, dass man erstens das Training beleuchtet, aber auch dieser sportliche Weg so, wo will man hin? Und dass man auch mal Niederlagen zeigt, also wenn wir auf dem Turnier sind, ist alles scheiße gelaufen, wir streiten uns nur und alles ist kacke. Und dann aber auch ein Videoformat stelle ich mir so vor, wo ich grundsätzlich uns einmal vorstelle, also das wäre stände jetzt am Anfang.
Mich auch?
Ja, dass wir einfach alles einmal vorstellen, dass auch wenn Leute halt auf Insta auf mich aufmerksam werden, dass sie dann halt auf YouTube sich mal ein Video dazu reinziehen können, so, wer bin ich überhaupt, was, wer ist Samurai, wer ist Charles, so ein bisschen die Geschichte. Also ich würde gerne auch die Geschichte einfach von den Pferden dann darstellen. Und dann fände ich das halt in Englisch schon ziemlich cool. Bei diesem Trainingstagebuch weiß ich nicht, ob das wirklich in Englisch so viel Sinn macht. Aber diese Vorstellungssachen, ja, auf jeden Fall. Und was ich halt mega cool fände, wäre grundsätzlich auch solche How-to-Do-Videos. Also zum Beispiel Bandagieren, Gamaschen anlegen. Und da sehe ich das eigentlich auch so, dass man das gut in Englisch machen könnte, weil ich schon so sehe, dass ja die Reiter, die ganze Reiterwelt eigentlich so ein bisschen auf Deutschland blickt. Wie machen die Deutschen das? Weil wir Deutschen sind ja schon auch so ein Mekka des Reitsports.
Mhm.
Und es kommen ja auch, das können wir ja auch hier beobachten, dass es hier regelrechte Reitsport-Camps gibt, wo die aus China und so hierher kommen und sich angucken, wie die Deutschen das machen. Oder hier bei uns um die Ecke ist ja auch ein Reitstall, der sich darauf spezialisiert hat, dass die aus dem Ausland hierher kommen und ja, das den deutschen Reitsport quasi kennenlernen.
Ja.
Und ich stelle mir so vor, dass ich halt auch das, was wir Deutschen halt so bei uns sich so etabliert hat im Reitsport, dass ich denen das zeige in Form von Videos. Also halt so einfache Sachen wie Bandagieren und ja, Gamaschen anlegen und was weiß ich nicht alles. Dass sich vielleicht das auch der eine oder andere aus dem Ausland angucken kann. Weil das finde ich interessant, weil ich so das Gefühl habe, würde ich das jetzt auf Deutsch machen, dass das eher etwas wäre, was, ja, was dann schon auf eine sehr, also hier in Deutschland eher auf die jüngere Zielgruppe abzielt, als auf die Erwachsenen. Und ich sehe mich eigentlich nicht in diesem Content, dass ich, ja, Kinder-Content mache, also für Kinder, für eine jüngere Zielgruppe. Finde ich auch mega cool, wenn man das macht, aber ich bin halt nicht so der Typ dafür.
Ja.
Und möchte gerne diese Sportliche beibehalten und ja, diesen sportlichen Ehrgeiz. Und dann fände ich das interessant, das auf Englisch zu machen, weil ich dann so denke, das gucken sich vielleicht auch sportlich ambitionierte Leute aus dem Ausland an. Und das wäre alles viel erwachsener.
Ja.
Aber ja, ist die Frage, ob sowas funktionieren würde, ob sich Leute sowas dann überhaupt angucken. Keine Ahnung.
Aber ist natürlich so, weil natürlich Englisch ja so nicht deine Muttersprache ist.
Wäre eine Herausforderung.
Natürlich eine Herausforderung. Gleichzeitig natürlich dann auch nochmal ein sehr, sehr großer Aufwand, das auch zu produzieren. Stimmt.
Das wäre ein deutlich größerer Aufwand, weil ja, Englisch wäre für mich eine Challenge.
Challenge, das war ein englisches Wort. Glaube ich.
Es wäre eine Challenge, aber ich glaube, wenn man das hinkriegt, wird man da am Ende natürlich sehr davon profitieren, weil Englisch, wie gesagt, ist einfach, wie du schon sagst, die Sprache der Zukunft. Und sich davor zu verschließen und zu sagen, nee, mache ich nicht, kann ich nicht, bin ich halt auch nicht ein Fan von.
Man lernt es ja am besten, wenn man es einfach macht.
Ja.
Und ich glaube auch, dass du, aber mit so Tutorials und sowas kannst du natürlich auch sehr gut dann arbeiten, dass du auch vielleicht deutschsprachigen Untertitel mit einbaust und gegebenenfalls auch so mit Stichpunkten dann im Schnitt und so weiter arbeitest, ne? Also, dass man ja auch gar nicht jetzt alles aufs kleinste Detail, sage ich mal, beschreiben muss. Man muss ja nicht auch irgendwie einen Smalltalk halten, sondern ich finde es eigentlich ganz cool, wenn es kurze Videos sind, die richtig cool geschnitten sind, verschiedene Phasen und so weiter, wo es dann echt cool ist und einfach passt. Also das würde ich schon, glaube ich, ganz cool finden.
Ja, also ich glaube, das mit den Erklärvideos auf Englisch würde ich schon hinkriegen, weil es ja auch schon letztendlich dann ein bisschen vorgegeben, was man sagt.
Ja.
Oder man überlegt sich das ja dann im Vorfeld. Das ist ja jetzt nicht wie hier, dass wir locker sprechen.
Ja.
Und man kann das Ganze mit Titeln auch unterstützen.
Mhm.
Und gibt es, glaube ich, auch noch nicht so viel. Also das so in Englisch.
Ja, ich glaube, man hat sich damit noch gar nicht so richtig befasst. Also es gibt schon in einigen Ländern halt immer richtig große YouTuber, die halt auch alles sowas gemacht haben, auch alles schon auf Englisch. Aber ja, mal schauen. Also hat mit Sicherheit, ist auf jeden Fall eine neue Herausforderung und hat bestimmt auch Potenzial. Also könnte, glaube ich, ganz cool werden.
Also glaubst du, ich sollte das versuchen?
Ich weiß halt nicht, wie aufwendig das wirklich ist am Ende, ne? Also,
ja, müsste man ausprobieren, ne?
Für mich wäre es, glaube ich, nichts tatsächlich. Ich würde es, glaube ich, nicht machen. Ganz einfach, weil es halt diesen Content auch teilweise schon gibt. Aber ich finde, den gibt es nicht im deutschsprachigen Raum.
Hä?
Habe ich schon gesehen. Und deswegen finde ich, der deutschsprachige Raum ist natürlich auch schon mega groß, was Reitsport angeht. Ich glaube, es ist eine Frage der Umsetzung. Ne? Also, wie du es präsentierst. Präsentierst du es wirklich wie so Kinder-Content? Und machst so bla 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 und hast hier pinke Gamaschen und keine Ahnung was. Oder hast du einen coolen Schnitt und bietest einen richtigen Mehrwert und hast gleichzeitig diese Unterhaltung drin, aber einfach, ja, auf erwachsener Ebene.
Mhm.
So, ich glaube, das wäre ganz cool. So, weil es gibt ja schon coole Formate, ne, die auch richtig cool sind und die eigentlich alle Altersklassen ansprechen. Und ich glaube, da wäre auf jeden Fall ja, eine große Möglichkeit.
Hm. Definitiv. Ja, also, dass es grundsätzlich halt cool ist. Und, also, ja, also bin ich auf jeden Fall bei dir. Aber ja, die Frage ist halt, inwiefern man das internationalisiert.
Ja, oder ob man mit deutschsprachigen Videos arbeitet, das Englisch untertitelt, sodass das auch Leute dann vielleicht im englischsprachigen Raum angucken könnten. Ist halt so eine Frage, ne? Also ich glaube ja schon, dass YouTube guckt man natürlich eigentlich immer mit Ton.
Mhm.
Nicht so wie eine Instagram-Story, aber ich bin mal gespannt. Überlegt euch da mal was. Und, liebe Zuhörer, gerne Stellung beziehen, was Inke hier noch alles geplant hat. Ganz ehrlich, ich mache auch ein YouTube-Format. Ich mache einen eigenen YouTube-Kanal.
Ja, Inke? Aber was ist jetzt deine Meinung dazu? Das ist hier die Frage.
Dazu habe ich tatsächlich noch keine Meinung. Da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Ja, ganz aber klassisch.
Das Problem ist, dass ich jetzt gerne anfangen will und ich nicht weiß, ob ich das jetzt auf Englisch oder Deutsch machen soll.
Ja, lass uns da nächste Woche nochmal drüber sprechen. Jetzt ist noch
dann ganz erzähle ich wichtig. Euch, ob ich das... Dann bis dahin habe ich mich vielleicht entschieden.
Ja, wollen wir mal gucken, ob du dich bis dahin entschieden hast.
Jetzt. Aber sag doch mal, was dein Gefühl ist.
Mein Gefühl ist, dass das mit Englisch nicht keine gute Idee ist. Also auf YouTube. Weil es gibt viele... Ich merke das jetzt ja durch die Internationalisierung mit E-Horses, dass wir da ja auch viel mit YouTubern zusammenarbeiten in den verschiedenen Ländern.
Mhm.
Und das sind welche, die alle schon mal so einen ähnlichen Content gemacht haben. Ich würde vielmehr auf wirklich Content gehen, der mega cool ja, genau, geschnitten ist.
Aber das also, ist ja das Ding. Das
der
ist,
im richtig coolen ja, Stil
ja, ist. Ja, Moment, aber das ist ja das Ding. Im Deutschen gibt es es halt auch. Das ist ja nicht, ne? Im Deutschen gibt es ja auch jedes
Gefühl. Ja, aber nicht im coolen Stil.
Ja, aber Englisch auch ja, nicht doch, im coolen Stil.
Doch, gibt es. Gibt es. Kann ich dir zeigen. Da gibt es schon welche, die das Wir schon denn? Mega stark machen. Ja, vor allem auch welche aus Amerika und so. Und ja. aus Schweden welche, die das auch auf Englisch machen und so. Ich zeig ja, dir das
Ja, die machen
dann.
Das auch auf Englisch, weil die das erkannt haben.
Ja, Inke, aber die haben das halt alle schon durch und dann ist das nichts Neues mehr.
Ja, aber dann ist die Frage, wie man sich davon abhebt.
Ja, eben. Und deswegen
ja, aber das
mit einem richtig coolen Schnitt und alles.
Ja, aber das gibt's ja im Deutschen dann auch. Also das ist für mich kein Argument.
Nein, im Deutschen gibt es das nicht. Es macht niemand das mit einer richtig coolen Produktion im deutschsprachigen Raum. Im englischsprachigen Raum gibt es 25 Stück, die das so machen.
Dann zeig mir einen.
Ja, mache ich auch.
Jetzt direkt hier.
Nein, jetzt direkt hier nicht. Das ist doch völliger Quatsch, jetzt den Podcast hier noch unnötig in die Länge
Nein,
zu ziehen.
Direkt hier im Anschluss von dem Podcast.
Oh ja, kann ich dir gerne zeigen. So, was möchtest du jetzt noch gerne wissen?
Nee, ich habe alle meine Fragen geklärt. Ja. Endlich konnte ich die Zeit mal nutzen, mit dir darüber zu sprechen.
Ja, und wir nehmen dabei auch noch einen Podcast auf. Danke. Und ich darf das schneiden.
Ja, aber die Leute, die wollen auch wissen, was hier abgeht.
Ja, was bei dir im Kopf abgeht. Da sitzt so ein Affe, der macht so ding, 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 ding. Oh, YouTube. Ding, ding, ding. Oh, Instagram. Ding, ding, ding. Was will ich jetzt noch erzählen? Ding, ding, ding. Aber jetzt zum Ende des Podcasts, ganz ehrlich.
Du bist was so süß, ne?
Nee, ich bin einfach nett. So, jetzt zum Ende des Podcasts möchte ich gerne dein Highlight und dein Fail
so,
der
das kommt
Woche. Alter, dein Fail der Woche. Ohne Scheiß, du hast dich voll gemault.
Achso, ja, hab ich schon wieder vergessen. Was musst du erzählen?
Alter. Leute, das war so heftig, ne? Kenny. Eigentlich hat Kenny Schuld. So. Wir haben ja den kleinen Kenny. Das ist ja ein Yorkshire Terrier. Und der haut immer mal, der geht immer gerne stiften. Das heißt, der haut immer gerne ab. Jetzt habe ich extra einen Zaun besorgt und habe den Zaun fertig gemacht. So dass wir ihn frei im Garten laufen lassen können, aber dass er nicht einfach durch die Hecke abhauen kann. Das hat er immer gemacht. Jetzt haben wir aber da auch noch so einen Weg hinterm Haus, wo so eine kleine Tür ist. Und da ist der Zaun natürlich auch vor, weil da ist keine Tür drin, sondern das ist quasi nur der Rahmen einer Tür.
Ja, normalerweise würde man da aber auch eine Tür einbauen.
Normalerweise könnte man da eine Tür einbauen, ja. Oder ein kleine Pforte oder sowas. Aber ich habe da halt den kleinen Zaun hingemacht. Der ist halt 50 cm hoch. Also das ist so ein grüner Hühnerstallzaun.
Ja, keine den Ahnung. Hast du da an der Tür gemacht.
Ja, aber da kann man ja drüber steigen, wenn man
ja, aber
wenn man nicht wenn man
das ist saugefährlich.
wenn man sportlich ist oder einfach ein normaler Mensch, dann kann man da drüber steigen.
Nee, aber wenn man das nicht weiß, dann ist das ein Problem. Und wenn wir mal Besuch haben, die stolpern da auch hundertprozentig drüber.
Ja, das ist ja auch in Ordnung. Nee, man soll ja auch.
Da gehört eine Tür hin.
Auf jeden Fall. Saß ich so im Wohnzimmer, Homeoffice, und Inke hatte irgendwie mega gute Laune. Mega gute Laune. Und wir haben dann so eine große Tür, die geht dann zur Terrasse hin, ne? Und Inke ist da wirklich wie so ein Honigkuchenpferd. Ist sie da so im Hopzersprung-Galopp, ist sie da so lang gelaufen, war so richtig fröhlich und wollte gucken, ob wir Post bekommen haben. Und läuft halt da hinten lang, ne? Und ich habe sie nur gesehen, ihr müsst euch das vorstellen, ich sitze so am Schreibtisch und sehe dann so, wie sie an der großen Tür langläuft und so richtig fröhlich so noch reinguckt, so lächelt und läuft, ne? 10 Sekunden später liegt sie vollkommen zerstört vor der Tür, als ob sie gerade irgendwie, keine Ahnung, gebissen wurde bei Walking Dead. Tränen in den Augen, ihr ganzes Make-up komplett verlaufen und haut gegen die Tür. Ich dachte so, Alter, was ist jetzt denn passiert, ne? Hat die ihren Hopzerlauf weitergemacht und hat genau an dem Abend vorher habe ich halt den Zaun aufgebaut. Und dann ist sie wohl im Hopzerlauf weiter. Zack, 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 zack. Und ist dann drüber gestiegen, hat aber ihr Astralkörper beide, hat sie nicht hoch genug gepackt und hat sie voll da drin verhangen und ist voll auf die Steine geflogen, hatte gerade eine neue Reithose das erste Mal an und dann lag sie da und hat sich voll abgelegt und kam dann ganz schnell wieder, ganze Zaun komplett abgerissen, muss ich wieder neu aufbauen und sie hing da vor der Tür und war... Ja, fertig mit der Welt. Aber es war wirklich, ohne Scheiß, das war von 100 auf 0 innerhalb von 10 Sekunden. Also, du wirst euch richtig vorstellen, das war bildlich so krass, ne? So als ob man gerade so geheiratet hätte und so richtig so, also der glücklichste Tag im Leben. Und auf eine zu auf der anderen Sekunde ist die Welt untergegangen und man ist völlig fertig. Also das war echt mega witzig.
Ja, und was lernen wir daraus, dass du dann eine Tür hinmachen sollst und nicht so eine Stolperfalle?
Was lernen wir daraus, dass du einfach deine Beine hören
willst? Dennis, außerdem wenigstens wenn deine Mutter hier zu Besuch kommt, ne, sehe ich die da schon drüber stürzen. Und dann ist das Geheule noch größer.
Nee.
Doch.
Das ist auch ein, das ist ein Kenny-Abfangzaun und das ist ein... Das ist ein Einbrecher legt sich auf die Schnauze Zaun.
Ja, aber es ist saugefährlich.
Ja, es ist jetzt schon nicht ganz ungefährlich. Ich habe mich auch schon 2-3 Mal, bin ich da auch schon gegen gehauen. Wenn man da so ganz locker easy rübersteigen möchte. Ja, aber das war auf jeden Fall dein übelster Fail in den letzten Tagen. Mhm. Was war denn dein Highlight?
Mein Highlight? Mhm. Dass wir den Podcast wieder aufnehmen.
Das war dein Highlight.
Sehr und dass cool. Wir jetzt mal in Ruhe sprechen konnten.
Stimmt, wir haben uns tatsächlich jetzt auch einfach mal die Zeit genommen. Die Pferde sind draußen.
Wir haben sonst nicht viel jetzt die letzten Tage miteinander gesprochen. Wir waren immer so ein bisschen in unserem Film und dann, keine Ahnung, viel gemacht, getan und dann haben wir irgendwie auch gar nicht so viel gesprochen.
Es war eine richtige Therapiesitzung heute.
Ja.
Holt mich hier raus.
Nee, finde ich schön, dass wir uns mal zur Abwechslung wieder unterhalten haben in unserem Leben.
Gerne, gerne. Ja, aber das ist doch wunderschön.
Ja, was war dein Fail?
Mein Fail der Woche war eigentlich ist tatsächlich nicht viel Schlimmes passiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab eigentlich keinen Fail bei mir, was auch natürlich Corona-bedingt ist. Highlight der Woche war auf jeden Fall dein Sturz. Also das war schon Entertainment.
Boah, bist du gemein, ey.
Spaß, Inke.
Du bist mega Spaß. Gemein.
Nein, Highlight der Woche war tatsächlich, dass ich für eDogs 4 Podcasts aufgenommen habe mit richtig coolen Leuten, die auch im Mainstream sogar bekannt sind. War total spannend, sich einfach mal wieder mit Leuten zu unterhalten und das natürlich in der Form auch eines Podcasts. Also das hat mega Spaß gemacht.
Gibt es auch internationale Hundeblogger?
Klar gibt es internationale Hundeblogger. Ja, gibt es auch. Zum Beispiel auch die eine, die im Podcast war, die macht auch nur englischen Content. Im Beitrag, aber in der Story halt Deutsch.
Ja.
Ja.
Finde ich gut.
Und genau, und das war eigentlich das Highlight auf jeden Fall der Woche. Fail der Woche war, glaube ich, einmal, wo... Nee, ein Fail gibt's gar nicht. Bin ich ehrlich, ein Fail gibt's nicht. Oder fällt dir was ein?
Nee, leider nicht.
Leider nicht?
Weil,
wünschst du mir ein Fail?
Ja, würde ich mir wünschen, weil du dich darüber gefreut hast, dass ich gestürzt bin.
Ich habe mich da nicht drüber gefreut, aber es war schon ziemlich witzig, weil das halt so ein Kontrastprogramm war. Du, am Ende hast du auch darüber gelacht.
Nein, das war richtig scheiße, das tat mega weh.
Boah, du hast richtig deine Hand auch so abgeschürft gehabt, weil ja, du dich so
abgestürzt hast. Ich bin voll auf die Pflastersteine geknallt.
Ja, das muss weh getan haben, oder?
Ja, das hat richtig weh getan.
Tatsächlich kann ich mir das Lachen dann aber auch nicht verkneifen, weil das ist schon... Also im ersten Moment habe ich wirklich gedacht, du hast dir richtig wehgetan. Und im nächsten Moment habe ich gedacht, schon eine crazy Situation. Also eigentlich wirklich wie in so eine perfekte Komödie aus Hollywood. Also viel besser hätte es nicht sein können. Vor allem wie dein Make-up auch verschmiert ist und so. Das sah echt aus, ey. Du sahst aus wie die von... Weiß ich auch nicht. So, ich glaube, wir quatschen hier einfach jetzt viel zu viel. Es war mal wieder eine lange Podcast-Folge, liebe Zuhörer. Aber ihr habt euch es ja auch gewünscht. Und wir haben jetzt gemerkt, dass wir unbedingt auch regelmäßig den Podcast wieder machen müssen.
Damit wir auch mal wieder miteinander reden.
Also die Therapiestunde geht nächste Woche dann weiter. Wenn es Neuigkeiten gibt bei unserer Pferdesuche, dann seid ihr natürlich auch die Ersten, die das erfahren werdet. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Bewertet den gerne. Bei Apple Podcasts könnt ihr den bewerten in der App. Gebt gerne eine 5-Sterne-Bewertung und schreibt da irgendein cooles, witziges Kommentar hin oder eine Idee für eine Rubrik, irgendwie sowas. Dann könnt ihr den da auch abonnieren. Bei Spotify gerne abonnieren. Und ich glaube, mittlerweile hören ganz viele den Podcast auch über Amazon Music, Audible irgendwie, habe ich gesehen in den Insights. Auch total spannend, habe ich selber noch nie gesehen, dass der da überhaupt ist.
Okay. Haben wir unseren Podcast geklaut?
Dann gibt es den noch bei Deezer und so weiter. Nee, das hat tatsächlich von Podigy, da wo unser Podcast ist, oder wo wir den immer listen, die haben jetzt Amazon Music, haben die mit aufgenommen.
Ach so.
Und tatsächlich irgendwie 10% der ganzen Hörer hören das mittlerweile darüber. Also scheint das da jetzt sogar ganz groß zu sein. Aber jetzt bin ich echt fertig. Das ist jetzt wirklich der 5. Podcast diese Woche, den ich aufgenommen habe. Heute Abend nehme ich noch einen auf für E-Dogs. Da spreche ich übrigens mit dem, der mal das Supertalent gewonnen hat mit seinem Hund. Richtig witzig.
Ja, an den kann ich mich auch noch erinnern. Ja. Mega interessant, was der wohl so zu erzählen hat, was er jetzt wohl macht.
Ja, da bin ich auch gespannt. Ich glaube, der hat jetzt eine Hundeschule. Also cool. Bin ich mal echt gespannt. Der kommt aus Österreich. Deswegen, das wird dann die 6. Podcast-Folge diese Woche. Aber wir sind jetzt erstmal mit gepflegter Reitsport zurück. Und wie gesagt, schöne Tage bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, euer Pferd und ihr selbst. Haltet die Viren von euch fern und bis dann.
Ciao.
Am Ende der Podcast-Folge habe ich noch einen Tipp für euch. Unser Partner rund um das Thema Fütterung ist der Online-Shop masterhorse.de. Ob Kraftfutter, Mesh oder Nahrungsergänzer, unsere Pferde sind durch Masterhorse optimal versorgt und werden im Muskelaufbau unterstützt. Vom Bodybuilder Fiabesco bis hin zum jüngsten Teammitglied Santi. Aber auch unser Hund Schnucks, der hier im Podcast ab und zu mal zu Wort kommt, freut sich täglich über sein Hundefutter von Masterdog. Ich weiß, im Moment steigen die Kosten im Tierhalterbereich enorm. Daher freuen wir uns, dass wir euch gemeinsam mit Masterhorse und unserem Code 06INKE etwas unterstützen können. Denn ob Pferde- oder Hundefutter, mit unserem Code sparst du ganze 10 Euro auf deine Bestellung. Der Mindestbestellwert ist 50 Euro und der Code 06INKE ist so lange gültig, wie du dieses Outro hörst. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin. Ciao.